Heute zu Gast bei Behind the Sea Dr. Jürg Wittwer. Jürg ist CEO beim TCS, beim Touring Club Swiss. Und was der genau macht, hat er uns im Podcast verraten. Es ist nämlich der größte Mobilitätsclub der Schweiz. Er ist dort CEO, war aber auch schon mal Fotograf, Journalist und auch schon bei der Allianz tätig, hat also einen Versicherungs-Background. Wie das alles zusammenpasst, das erfahren wir gleich in der ersten Hälfte des Podcasts. Also unbedingt reinhören und natürlich wie immer auch bis zum Ende durchhören, denn da gibt es wieder seine Tipps. Wir haben ganz massiv natürlich auch über die Tipps gesprochen im C-Level, wenn man eine Business-Transformation vor sich hat. Das ist beim TCS so. Da gilt es gerade die letzten 125 Jahre in die nächsten 125 Jahre zu transformieren. Und ein ganz essentieller Punkt, den nehme ich schon mal vorweg, das ist das Entscheiden. Und Entscheiden heißt eben nicht immer nur die richtige Entscheidung zu treffen, wenn man alle Fakten parat hat, sondern es heißt ins Risiko zu gehen. Was das genau bedeutet, das erfahrt ihr wiederum in der zweiten Hälfte des Podcasts. Und deshalb reden wir nicht lange drum rum, gehen wir rein in die aktuelle Episode mit Dr. Jürg Wittwer, dem CEO des Touring Club Swiss. Los geht's! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Jürg, herzlich willkommen im Podcast.
Danke, dass ich da sein kann.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich bin ja heute zu Gast bei euch in Genf. Wir haben gerade schon eine kleine Tour gemacht und waren zusammen essen. Jetzt freue ich mich auf den Podcast. Bevor wir starten, stell doch einmal bitte dich und was du auch so machst unseren Zuhörenden vor, damit wir wissen, wer heute zu Gast ist.
Ich bin der Jürg Wittwer. Jürg mit Ü. Diesen Namen gibt es nur in der Schweiz. Vater von zwei Kindern. Und ich habe einen alten Titel, Generaldirektor des Touring Club Schweizes. Ich nenne es lieber CEO, das macht es ein bisschen moderner.
Klingt aber auch sehr beeindruckend, Generaldirektor.
Ja, so war das früher in der Schweiz.
Nicht schlecht. Wie alt sind deine Kinder?
Die sind jetzt 26 und 24.
Okay, dann ist wahrscheinlich mittlerweile wieder das C-Level anstrengender als Kinder.
Definitiv.
Ja. Früher, ich hatte viele Gäste da, die sagen, Kinder sind teilweise fordernder, aber nicht mehr in dem Alter. Da sind sie dann eigentlich recht, ich meine, nicht mehr so pflegebedürftig.
Ja, der Schmerz ist jetzt anders. Der Schmerz ist zu begreifen, dass der Freund der Tochter wichtiger ist als der Papi. aber ja, es zeitlich nimmt das Engagement deutlich ab, ja.
Sehr gut. Ja, für alle, die vielleicht jetzt nicht aus der Schweiz kommen, und wir haben ja sehr viele deutsche und auch österreichische Zuhörer und auch einige aus Schweden, Grüße gehen raus. Ich denke mal, das sind deutschsprachige Hörer. Was macht denn der TCS bzw. der Touring Club Swiss? Vielleicht ein paar Eckdaten und dass wir wissen, um was es geht.
Wir wurden 1896 gegründet, dazu mal als Veloverein. Heute sind wir der größte Mobilitätsclub der Schweiz mit einem sehr breiten Aktivitätsspektrum. Im Kern ist natürlich die Pannenhilfe, aber wir sind auch der größte Anbieter für Campings. Wir geben das größte Monatsmagazin der Schweiz heraus. Wir haben Ambulanzen, wir machen Drohnenkurse, wir haben Fahrsicherheitszentren, wir haben den größten Velomarkt der Schweiz. Also wir sind sehr heterogen aufgestellt, aber alles dreht sich im Kern um die Mitgliedschaft. Wir sind ein Verein, machen etwa 420 Millionen Umsatz und 2000 Mitarbeiter.
Wahnsinn. Ja, die Diversität wird uns gleich später nochmal dann auch wahrscheinlich in deinen Tipps gute schlagen, weil es natürlich nicht leicht ist, so etwas zu managen. Jetzt haben wir gehört, von Pannenhilfe bis hin zu einer Zeitschrift, das ist natürlich in der Komplexität was ganz anderes, wobei die Zeitschrift, werden wir gleich noch lernen, hast du ja auch mal als Journalismus sozusagen reingeschaut. Ist das so? Also ist es wirklich dann auch so oder stellt man sich das nur so vor? Also es ist wahrscheinlich einfach eine hohe Komplexität an Services und Produkten. Das macht es wahrscheinlich schwierig.
einerseits vielleicht schwierig, andererseits vor allem interessant. Also tatsächlich so, man beschäftigt sich an einem Tag mit Automechanik, am anderen Tag über das Schneiden der Bäume auf den Campingplätzen aus Haftpflichtsgründen. Aber im Kern, um reinzutauchen, ist es eine Frage, ob man als CEO bereit ist, seinem Team und seinen Spezialisten zu vertrauen. Mhm. Und ist man bereit zu delegieren? Und es ist klar, dass man mit dieser Breite an Produkten und Aktivitäten als CEO schlicht und einfach nicht überall im Detail informiert sein kann und nicht sollte. Und ich glaube, wenn man sein Team vertraut, dann lässt sich diese Komplexität massiv reduzieren.
Das ist schon mal ein sehr guter Tipp. Unbedingt dranbleiben, weil in der Mitte unseres Formats gibt es natürlich immer die restlichen Tipps auch. Aber erzähl uns doch mal, wie wird man sozusagen der CEO von TCS oder beziehungsweise wie bist du auch überhaupt das erste Mal ins C-Level gekommen?
Ich habe nach dem Studium war ich Journalist. Nach dem Studium habe ich bei einer Versicherung begonnen. Mhm. Als Assistent des Generaldirektors, der hieß auch Generaldirektor, eben sehr schweizerisch. Eigentlich ganz klassisch für nach dem Studium. Und dann nach anderthalb Jahren hatten wir in Spanien ein Problem mit dem Geschäftsführer. Und der Generaldirektor sagte mir, Jörg, in 10 Tagen gehst du nach Spanien und übernimmst dort die Geschäftsleitung interimistisch.
Okay.
Portugal war auch noch dabei, zusammen rund 220 Leute. Mhm. Und dann auf einmal mit 30 Jahren war ich interimistisch CEO. Und meine Führungserfahrung bisher war ein bisschen Armee als Korporal, das ist auch nicht gerade viel. Mhm. Und so bin ich in dieses C-Level gekommen. Mhm. Und aus diesem Interimsengagement wurde dann ein festes Engagement. Und seither war ich eigentlich immer auf C-Level. Mhm. Was die alte These wieder mal belegt, dass schlussendlich ist es eine Glückssache, ob man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Mhm. Wenn das Glück einem eine Gelegenheit gibt, muss man sie natürlich packen, das Beste daraus machen. Mhm. Aber ich hatte für diesen ersten Schritt unwahrscheinlich viel Glück.
Okay. Und war das auch was du sagst, wolltest du machen, nach Portugal zum Beispiel zu gehen? Weil meistens haben die ersten geschäftsführenden Rollen oder Mandate, die haben immer einen Haken. Entweder die Organisation ist gerade eher in einem kriselnden Modus oder es ist irgendwo am anderen Ende der Welt. Jetzt ist Portugal natürlich nicht am anderen Ende der Welt, aber...
Ja, also war Spanien und Portugal. Mhm. Und es war eine Krise.
Okay.
Aber etwas in der Krise zu übernehmen... ist immer sehr viel einfacher, emotional, psychisch, als etwas zu übernehmen, das sehr gut läuft. Mhm. Weil man kann es ja nur besser machen, wenn man so will. Es kann ja nur noch, sicher ist es schwierig, eine Unternehmung auf den Kurs zu bringen. Aber als unerfahrener Manager etwas zu übernehmen, das sehr gut läuft, das ist sehr, sehr viel schwieriger und ich hatte gute Chefs und ich wurde gut umrahmt und so hat das geklappt. Aber nein, CEO werden war nicht auf meinem Radar, Spanien war nicht auf meinem Radar.
Mhm. Ja, nicht schlecht. Und wie hat sich jetzt die jetzige Rolle dann ergeben? Wie ist da die Geschichte dahinter?
Der Touring Club suchte einen neuen CEO und der Touring Club hat viele Elemente, die ich von früher her kannte, von meinem vorherigen Arbeitgeber, die Reiseversicherung, die Assistance. Und dieser Markt ist nicht so groß und darum eigentlich naheliegend, dass es dann so geklappt hat. Ja.
Sehr interessant. Was sind denn, bevor wir dann auch gleich in deine Tipps reingehen, was sind denn so die Top-Challenges, die man in deiner Rolle hat? Ich habe jetzt schon mal so versucht, eins zu erraten, das ist die Komplexität der Services und der Produkte, aber sag du mal aus deiner Sicht, was sind so deine Top 2-3 Challenges?
Beim TCS oder allgemein?
Genau, jetzt in deiner Rolle als CEO.
Also der TCS funktioniert eigentlich sehr gut. Wir wachsen jedes Jahr, machen jedes Jahr Gewinn. Mhm. Aber unser Kernbusinessmodell hat ein Ablaufdatum drauf. Das Ablaufdatum, das ist vielleicht in 15 Jahren, vielleicht in 20 Jahren, aber irgendwann kommt das autonome Fahrzeug. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit ist ganz hoch, dass bei autonomen Fahrzeugen das Fahrzeug nicht mehr in Privateigentum ist, sondern einer Flotte gehört. Mhm. Und damit fällt einer der Hauptgründe für unser Businessmodell weg. Mhm. Und die größte Herausforderung ist, eine Organisation, die über 125 Jahre hat, in die nächsten 125 Jahre zu tragen, wenn man weiß, dass das Kernbusinessmodell wahrscheinlich in 20 Jahren nicht mehr der Treiber ist. Aber 20 Jahre ist eine lange Zeit und wir arbeiten aktiv daran, den TCS breiter aufzustellen, neue Geschäftsmodelle zu entdecken. Ich bin zuversichtlich, dass wir das auch hinkriegen werden.
Nicht schlecht. Dann bin ich auf jeden Fall gespannt, was in 25 Jahren dann so alles an Geschäftsmodellen da ist. Aber wie siehst du, also stehst du da auch dahinter, sagst du auch, ja, in sag ich mal, 25 Jahren ist wirklich dann eine Flotte an Autos, die wahrscheinlich den Leuten auch gar nicht mehr gehört?
Es gibt zwei Szenarien. Mhm. Sagen wir es, gibt ein wirtschaftliches Szenario. Mhm. Und das sagt, wir haben heute ein Mehrzweckauto, das hat vier oder fünf Plätze und vielleicht noch irgendwie einen großen Stauraum hinten, aber zu 80-90% der Zeit steht es rum, mhm, und wenn es fährt, ist eine Person drin.
Ja.
Wenn man jetzt autonome Fahrzeuge hat, dann kann man die bestellen wie Uber heute. Mhm. Und wenn ich ein Fahrzeug brauche mit einem Platz, dann kommt ein kleiner Pod. Und wenn ich mit der Familie gehe, dann kommt ein großes Fahrzeug. Und wenn ich nach Paris gehe, dann kommt dann vielleicht ein Fahrzeug mit einem Bett drin. Das heißt, es macht schlicht und einfach keinen Sinn mehr, ein Mehrzweckfahrzeug zu haben, wenn ich auf Abruf das Fahrzeug haben kann, das genau meinen Bedürfnissen entspricht. Gibt aber auch ein anderes Szenario. Seit dem Pferd ist das Fahrzeug immer auch Statussymbol, vom Pferd bis zum Flugzeug. Mhm. Das Auto hat auch eine Dimension der Privatsphäre. Mhm. Ich will meine Einkaufstasche nicht rausnehmen, mein Sportsack soll drin bleiben und ich will nicht den Burger riechen, der Vorgänger am Steuer oder eben nicht am Steuer bei autonomen Fahrzeugen gegessen hat.
Ja.
Also es gibt ein Element von Privatsphäre und darum ist auch möglich, dass das Auto im Privateigentum weiter existieren wird. Aber vermutlich wird das eher das Pendelfahrzeug sein, das man jeden Tag gebraucht. Mhm. Und wenn man dann einmal pro Monat ins Ferienhaus fährt mit der Familie, dann bestellt man eben etwas Größeres.
Stimmt.
Aber klar ist, dass bei diesen massiven Umwälzungen, die derzeit in der Mobilitätsbranche passieren, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Businessmodell in 20 Jahren noch gleich ist wie heute, sehr klein ist.
Mhm. Nicht schlecht. Das heißt, deine Hauptchallenge in deiner Rolle ist sozusagen, das Geschäftsmodell zu transformieren. Kann man das noch ein bisschen runterbrechen? Das ist wahrscheinlich dann einerseits ein People-Thema, weil man natürlich neue, vielleicht auch Kompetenzen und Denkweisen dann für die einzelnen Geschäftsmodelle braucht. Und was ist es noch? Also wie würdest du das aufteilen? In welche Kategorien?
Also ich glaube, der erste Punkt sind tatsächlich die Menschen.
Mhm.
Und der erste Punkt ist, dass in der Breite in der Unternehmung das Bewusstsein da ist, dass es einen Wandel braucht.
Mhm.
Ich habe einen großen Vorteil, dass der TCS eine 125-jährige Geschichte hat und dass der Verwaltungsrat langfristig denkt.
Okay.
Das heißt, ich kann über meinen eigenen Karrierehorizont herausplanen.
Mhm.
Ich kann über meinen eigenen Karrierehorizont hinaus investieren.
Mhm.
Und das, sage ich, ist die zweite große Voraussetzung, wenn man eine Transformation beginnt. Also erstens sind es die Menschen,
mhm,
und zweitens ist das die Organisation im Sinne von die Governance der Organisation, ob das jetzt ein Verwaltungsrat, ein Aufsichtsrat oder die Börse ist, eben auch bereit ist, eine solche Transformation durchzutragen und durchzufinanzieren. Mhm. Wir machen Gewinn, aber wir könnten natürlich sehr viel mehr Gewinn machen, wenn wir nicht in die Zukunft investieren würden.
Okay, verstanden. Das heißt, der erste Punkt sind die Menschen und das Bewusstsein für den Wandel, bis hin natürlich in eurem Fall auch in den Verwaltungsrat. Was wäre noch eine zweite oder eine dritte Sache?
Eben das zweite ist, dass dieser Verwaltungsrat wirklich bereit ist zu finanzieren. Also ich habe hier zwei Punkte gemacht, weil der Punkt, also die Bereitschaft, kurzfristige Gewinneinbußen in Kauf zu nehmen, für den langfristigen Gewinn zu sichern. Das ist ein Umfeld, das man leider in der heutigen Wirtschaft oftmals nicht mehr hat. Und ich sage jetzt nicht kurzfristig für einen Quartalsabschluss, nein, zu sagen, ich bin bereit, über die nächsten 3 Jahre einen tieferen Gewinn oder die nächsten 5 Jahre einen tieferen Gewinn in Kauf zu nehmen, damit ich nachher besser dastehe. Das ist das heutige wirtschaftliche Umfeld ist nicht sehr tolerant. Nehmen wir mal die Versicherungen. Junglenker sind ein schlechtes Risiko. Wie viele Versicherer sind bereit, für Junglenker Geld zu investieren und Verluste zu machen, bis sie vielleicht 30 sind und sich das Ganze dann dreht? Das sind Entscheide, wo das heutige Umfeld relativ wenig Toleranz hat.
Das ist schon mal ein sehr guter Tipp. Also man muss quasi bereit sein, ja, besseren Gewinn oder einfach Verlust auch hinzunehmen, um zu investieren. Das ist dieses langfristige Mindset. Viele Firmen haben das natürlich auch nicht, weil die Investoren, sage ich mal, Druck machen. Jetzt, genau, also da ist natürlich dann die Schwierigkeit von der Seite ein bisschen gegeben.
Ist auch ein bisschen branchenabhängig. Also es gibt, ich nehme jetzt mal Firmen, die in der Forschung tätig sind, Biochemie, Pharma, dort sind Forschungsgelder, ich soll sagen, Teil des Businessmodells. Und das wird auch akzeptiert. Und dann nehme ich die Branche wie, ich nehme jetzt mal Versicherungen oder Interimsmanagement, um ihre Branche zu nehmen. Ja. Da sind R&D sind nicht ein beschützter Bestandteil des Budgets.
Stimmt. Ja.
Und dann schneidet man das eben raus, wenn man den Gewinn nicht erreicht. Also ist sehr branchenabhängig, ja.
Allerdings. Ja, wir haben schon ein bisschen was gehört. Also wer bis jetzt aufmerksam zugehört hat, dem und das empfehle ich natürlich auch weiterhin aufmerksam zuzuhören, aber da waren schon einiges an Tipps dabei. Wenn du jetzt so ein bisschen an die Zeit, die du jetzt schon im C-Level warst, denkst, was sind denn so deine Tipps oder deine Learnings, also was du jetzt so in der Zeit selbst auch gelernt hast, was gut funktioniert und was man sich zurechtlegen sollte, damit man gut zurechtfindet, auch im Top-Level-Management?
Also das denke ich zuerst an meine Schwächen.
Okay.
Zuhören, Fragen stellen. Kommt beim CEO nicht natürlich. Wir sprechen lieber und befehlen lieber. Aber ich glaube, gerade wenn man in einem heterogenen, wandelnden Umfeld tätig ist, dann fängt es mit Zuhören und Fragestellen an. Ich glaube, das Zweite ist aber, dass man dann als CEO auch entscheidet. Es ist interessant, wenn ich mit Kollegen spreche, die Kritik gegenüber den Vorgesetzten ist meistens, dass er nicht entscheidet oder einmal links und einmal rechts. Aber sehr oft ist es, er entscheidet nicht. Ist mir eigentlich egal, ich will jetzt mal weitergehen. Und ich glaube, diese Dimension, dass man eben entscheidet, das wird auch in der Managementlehre, wie ich sie erlebt habe, unterschätzt. Und wenn ich sage, entscheide, dann ist es nicht, ich delegiere das Ganze einem Team, die macht eine Nutzwertanalyse und die kommt dann zurück und dann hat jede Option eine Zahl drauf und dann muss man noch entscheiden, welche Zahl die höchste ist. Und dann habe ich meine Entscheidung getroffen. Nein, das sind nicht die Evidenzen. Warum haben viele Finanzchefs Mühe mit zum Entscheiden? Weil sie in einer Zahlenwelt wohnen, und dann wartet man, bis man die Sachlage so geklärt hat, dass der Entscheid eigentlich kein Entscheid mehr ist, sondern eine logische Schlussfolgerung. Wenn ein CEO wartet, bis immer alle Informationen verfügbar ist, dass der Entscheid zu einer logischen Schlussfolgerung wird, dann ist er am Markt zu spät.
Ja.
Und entscheiden heißt Risiko nehmen. Entscheiden heißt vorwärts gehen, bevor man alle Daten hat. Entscheiden heißt, die Richtung zu definieren und dann vorwärts zu gehen, egal welche Probleme zu kommen. Entscheiden heißt, nicht auf eine Entscheidung zurückkommen, zum Beispiel. Entscheiden heißt, wenn man im Nachhinein entdeckt, dass der Entscheid nur die Second Best ist, eben dieser Second Best zu Ende führen. Das ist auch, man entscheidet, man geht nach links und dann 5 Tage später stellt man fest, ja, nach rechts wäre eigentlich leicht besser gewesen. Und da geht man 5 Tage später nach rechts und sagen alle Mitarbeiter, der Chef weiß nicht, was er will. Und wir kennen die Zukunft nicht. Und ich sage, eine Second Best oder Third Best Entscheidung gut durchgeführt ist besser als eine Best Decision oder Best Option schlecht durchgeführt.
Oder zu spät. Ja. Ja, absolut. Das ist ein richtig guter Tipp. Haben wir noch gar nicht so sehr oder so oft im Podcast drüber gesprochen, dass Entscheiden, bevor man alle Daten hat, ganz wichtig ist.
Aber sonst ist keine Entscheidung.
Ja.
Und eine logische Schlussfolgerung, dafür brauche ich weder Erfahrung noch Weisheit noch unternehmerisches Denken.
Dafür braucht man nur ein bisschen Zeit. Sehr guter Tipp. Ja, hast du auch Themen, wo du sagst, die kann man entscheiden, kann man jeden Tag, aber die kann man auch wirklich auf täglicher Basis machen. Oftmals wird mir da zum Beispiel gesagt, dass man natürlich am Vortag seinen nächsten Tag plant und dass man vielleicht Timeboxing macht. Oder hast du irgendwelche Sachen, so tägliche Routinen oder Praktiken, wo du sagst, die machen dich auch besonders erfolgreich oder die brauchst du auch in deinem Alltag so als Eckpfeiler?
Ich bin eigentlich ziemlich lausi, was meine Tagesplanung angeht. Das delegiere ich völlig an meine Assistentin. Sie plant meinen Tag und ich gehorche ihr.
Okay, also ist es zum Beispiel deine Assistentin in dem Fall, die, was man täglich besser machen kann, man braucht eine gute Assistenz.
Ja, also ich finde das enorm wichtig, dass man sozusagen in der Planung des eigenen Arbeitslebens Unterstützung hat. Ist aber sicher auch man muss es machen, wie man es gern hat. Ich bin in anderen Kulturkreisen aufgewachsen. Ich halte a priori nicht viel von Planung. Wenn man mich fragt, was ist wichtiger, Planung oder Improvisation, dann werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, Improvisation und halte mich auch daran. Und darum ist wichtig, dass ich von Leuten umgeben bin, auch Direktoren, die das anders sehen.
Ja.
Vielleicht hier noch ein Tipp, oder? Wenn man auf 2 Hierarchiestufen die gleichen Schwächen hat, dann ist das ein Problem für die Unternehmung. Aber kein Manager ist perfekt, wir haben alle Schwächen. Jetzt muss man einfach schauen, dass man nie die gleichen Schwächen auf 2 Hierarchiestufen hat. Wenn der Chef ein schlechter Planer ist, aber sein Mitarbeiter ein guter Planer, kommt das gut. Und im umgekehrten Fall auch.
Ja.
Aber wenn man als Chef nur Leute einstellen, die so sind wie ich, dann habe ich ein Problem. Weil meine Fehler werden nicht ausbalanciert. Und ich bin ein schlechter Planer, aber zum Glück habe ich Mitarbeiter, die das besser können als ich.
Sehr gut, ja. Ja, wir kommen schon langsam so zu den letzten 2, 3 Fragen. Deswegen, wenn du jetzt zurückschaust auf deine Zeit bis hier, deine Karriere bis hier, würdest du irgendwas anders machen?
Also im Kleinen natürlich ganz, ganz viel. Im Großen war es eh meistens Glück. Und da kann ich nicht viel anders machen.
Ja.
Dass der TCS in diesem Moment einen Generaldirektor suchte, dass ich mal ein Interim machen konnte, dass diese Stelle und dann frei wurden. Da sollte man von sich selber nicht oder nicht zu stolz sein auf die eigene Leistung. Und es gibt Leute, die sind super gut und die würden meinen Job besser machen als ich, aber sie waren einfach nicht zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und das hat meine Karriere beeinflusst. Nehmen wir ein Beispiel. Also nicht ein Beispiel, konkret aus meinem Leben. Ich kam mit 17 Jahren in die Schweiz zurück, um das Gymnasium, also die Matura, in der Schweiz zu machen. Keine Ahnung, wie es in der Schweiz läuft. Kam von einem anderen Schulsystem und wollte dann ins Gymnasium. Und dann hat man mir gesagt, das ist gut, aber in der Schweiz muss man einen Eintrittstest machen, damit man ins Gymnasium kann. Und für die Leute, die nicht das Schweizer Schulsystem kennen, die eigentliche Abitur oder Matura, das sind nur etwa 20% der Schweizer, die das machen. Also wir haben einen sehr starken nicht-akademischen Weg.
Verstehe.
Und dann kam ich ins Gymnasium und gesagt, eben, du kannst mal anfangen, aber es gibt dann einen Test.
Okay.
Und weil ich der Einzige war, der diesen Test machen musste, weil ich nach dem ersten Jahr reinkam, wurde das immer rausgezögert und man hatte keine Zeit, die Rektorin hatte keine Zeit, diesen Test extra für mich zu machen. Und irgendwann hat sie dann gesagt, schau, wenn du Ende Semesters die Note hast, dann darfst du bleiben. Diesen Eintrittstest hätte ich nie im Leben geschafft. Die Schulsysteme waren so anders. No way, no way. Das heißt, wenn diese Rektorin sich die Zeit genommen hätte, den Test für mich zu machen, dann wäre ich aus dem Gymnasium rausgeflogen und mein Leben wäre ganz anders gewesen. Das ist nicht etwas, das von mir abhängt. Ich glaube wirklich, im Leben sollten wir wissen, die großen Blöcke, die unser Leben maßgebend beeinflussen, das sind selten wir, die diese entscheiden.
Aber glaubst du, dass man trotzdem weil man kann sich einem gewissen Glück auch aussetzen? Ne, man zum Beispiel, wenn jetzt du gesagt hättest, nee, nach Portugal gehe ich nicht oder nach Portugal in Spanien, das will ich nicht machen, dann würdest du dich ja weniger Chance, später dann auch wieder mehr Glück zu haben, aussetzen.
Ganz ein wichtiger Punkt. Man sollte natürlich so leben, dass sich die Chancen ergeben. Und in meinem Leben, wenn ich zwei Optionen habe oder hatte, habe ich mir immer überlegt, welche hat das höhere Risiko.
Okay.
Und ich habe immer die genommen mit dem höheren Risiko.
Okay, ja gut, das ist natürlich ein guter Tipp. Also wenn man natürlich sich dem Glück aussetzen will, glaube ich, auch der richtige.
Genau.
Ja, sehr interessant. Wir haben schon gehört, du hast mir auch im Vorgespräch erzählt, dass du dein Studium finanziert hast mit Fotografie und mit Journalismus und dann auch in der Szene ein bisschen tätig warst. Was würdest du denn machen und ist es das vielleicht, wenn du nicht in der Corporate-Welt wärst?
Reisen. Und Fotografie.
Und fotografieren, okay.
Also wenn National Geographic kommt heute und mir einen Job anbietet als ständiger Fotograf bei ihnen, dann gehe ich sofort. Wird nicht passieren, dafür habe ich das Talent nicht.
Ja, wäre aber eine lustige Story auch für National Geographic, wenn sie sich den CEO vom TCS geholt hätten.
Genau, aber das Talent habe ich nicht. Das sind die weltbesten Fotografen, die dort sind. Aber ja, ich würde definitiv reisen, das wäre, ich werde Fulltime-Reiser, ja.
Nicht schlecht, ja. Heutzutage kann man das ja machen. Ich meine, wir sind in der Zeit, wo man mit Content auch viel Geld verdienen kann. An der Stelle sei auch mal den Zuhörenden sozusagen empfohlen, deinen Instagram-Account sozusagen mal zu prüfen. Da sieht man nämlich die Bilder, die du gemacht hast, richtig?
Ja, genau. Vanlife Coco.
Wie nochmal?
Vanlife Gogo.
Okay, wir linken das auf jeden Fall unten auch in den Shownotes, wenn es die Leute sozusagen jetzt akustisch nicht zusammenkriegen mit der Suche. Dann kann man sich das mal anschauen und du hast auch eine Website, die würden wir auch unten in die Shownotes packen. Kann man sich das anschauen. Aber natürlich auch unser C-Level-Thema. Jürg, herzlichen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast. Ich fand das sehr, sehr interessant und ich fand die Tipps sehr gut und auch eine sehr, sehr, sehr coole Entwicklung über die Karriere.
Darf ich an dieser Stelle noch einen Tipp einfügen?
Unbedingt.
Mein erster Chef, eben der Generaldirektor Stocklin, der hat mir den wichtigsten Tipp fürs Leben gegeben. Er hat mir gesagt, Jürg, heute bist du 30-jährig, Doktortitel und du wirst Erfolg haben. Dann irgendwann bist du mal 40, 45 und dann wird irgendwo im Büro ein Typ hocken, der ist auch Doktor, der ist jünger als du. Und wenn du bis an dein Karriereende Erfolg haben willst, dann gibt es nur eine Fähigkeit, die entscheidend ist. Das ist deine Fähigkeit, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die besser sind als du. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Und ich glaube, das ist der wichtigste Tipp, um unternehmerisch Erfolg zu haben.
Vor allem ist es auch ein Thema, wo man stark an der eigenen Persönlichkeit und Charakter arbeiten muss, weil das ja nicht nur einfach ein faktisches Thema, man muss ja nicht einfach nur sagen, hier Kandidat A oder Kandidatin B ist besser als du, arbeite mal mit der gut zusammen, sondern es ist ja auch ein Ego, ein Persönlichkeits- und Charakterthema, richtig?
Genau.
Das heißt, man muss natürlich auch seine Persönlichkeit über die Jahre weiterentwickeln.
Aber wenn man mal sein Leben anschaut und eben entdeckt, dass sicher, es ist eine Eigenleistung dabei, aber sehr viel sind eben Umstände, Glück, dann wird man vielleicht auch ein bisschen demütiger gegenüber dem eigenen Erfolg.
Das ist gut. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Und ich sage ja immer, hört bis zum Ende durch. Und in dem Fall hat es sich ja nochmal doppelt gelohnt, weil noch der wichtigste Tipp zum Schluss kam. Dann Jürg, herzlichen Dank, dass du zu Gast bei uns warst. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe wie immer, und ich sage es immer dazu, ich lerne in diesen Gesprächen selbst extrem viel und alle Leute, die zuhören und die mir das dann auch meistens auf LinkedIn oder irgendwo in den Kommentaren oder Bewertungen von dem Format zusenden auch. Deswegen danke an dich und ich freue mich aufs nächste Gespräch.
Danke dir.
Super, ja, wer jetzt noch dabei ist, der muss unbedingt wie immer eine Bewertung da lassen für diesen Podcast. Ich freue mich natürlich über jegliche Kritik, sei sie positiv, sei sie negativ. Schreibt mir da gerne auf LinkedIn, da haben wir den direkten Austausch, das ist immer besser. Mittlerweile gibt es auf Spotify auch die Kommentierfunktion, das heißt, ihr könnt einzelne Episoden kommentieren, macht das unbedingt. Ich prüfe das jetzt auch immer regelmäßig mal am Wochenende, schau da rein. Und wie gesagt, ich nehme mir alles zu Herzen, was ihr mir da lasst. Dieses Format ist natürlich nur möglich, weil ich natürlich noch einen anderen Job habe, also auch unbedingt mal bei atreus.de vorbeischauen, speziell wenn ihr gerade Führungsthemen oder auch Change- oder Transformationsthemen habt im Management, die zeitlich begrenzt sind, dann kommt gerne auf mich zu. Wir haben sehr, sehr klasse Leute bei uns im Netzwerk. Manchmal reicht auch schon einfach nur ein Gespräch und wenn nicht, dann können wir euch sicherlich auch ferner helfen. In dem Sinne, da auch gerne auf mich zukommen oder mal auf der Website vorbeischauen und bis zum nächsten Podcast.